Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück bei einer neuen Folge nach dem Baku Grand Prix 2024. Und ja, diesmal, Marc, warst du nicht vor Ort dabei, hast du das Ganze auch vom Fernseher verfolgt. Aber wen das interessiert, wie es letztes Jahr in Baku live dabei war, kann ich wieder an unsere Folge der letzten Staffel oder der letzten Saison erinnern, und da könnt ihr das Ganze gerne nochmal nachhören. Dieses Mal wir beide vom Fernseher das Ganze verfolgt an verschiedenen Orten und wollen über das Ganze sprechen. Und jetzt kann ich gar nicht unsere typische Frage unterbringen, Marc, aber ich frag's trotzdem, wie hast du das Ganze sonst verfolgt? Alles gesehen und
genau,
war ja,
ja
einiges also los auch im Training.
Alles geschaut, so die Trainingssessions laufen bei mir öfter mal so ein bisschen nebenbei. Genau, Qualifying musste ich so ein bisschen nachholen, weil ich Samstagnachmittags da was vorhatte, und Rennen habe ich dann aber schön live, so wie es sich gehört, geschaut. Und ja, leider vor dem Bildschirm und nicht wieder live da. Es fühlt sich echt so ein bisschen, dadurch, dass ich live da war und wir ja auch da so fast 2 Wochen waren und so auch auf der Strecke rumgelaufen sind und man ja auch direkt an der Strecke wohnt, mehr oder weniger in einem Airbnb. Ist das nochmal was anderes als jetzt so, wo wir in Österreich oder in Ungarn waren, da fährt man ja dann zur Strecke und fährt dann wieder zurück in sein Airbnb. Ja, so ein Stadtkurs, das ist schon mal nochmal eine andere Experience. Da ist so, weiß ich nicht, es fühlt sich so an, so vertraut, auch wenn man es im Fernsehen schaut. Es fühlt sich so mega vertraut an und es fühlt sich auch an, als ob das ewig her ist, dadurch, dass Baku letztes Jahr ja so früh in der Saison war und jetzt so spät. Ja, fühlt sich mehr an als ein Jahr, weil es halt auch mehr als ein Jahr ist. Und aber diesmal ganz langweilig vorm Bildschirm, wie du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, richtig. Also Trainings habe ich dann teilweise die Highlights mir angeguckt, so ein bisschen Real Life mal eingeschaltet zwischendurch. Aber an Training 1, da war ich sogar mal kurz live dabei, meine ich, oder hab die Wiederholung gesehen, ich weiß es gar nicht, weil als ich die Wiederholung gesehen habe, dachte ich doch, hä, das habe ich doch schon mal gesehen. Irgendwie war ich da dann doch ganz gut dabei. Quali habe ich ein bisschen verpasst. Ich habe erst zu Ende von Q1 eingeschaltet, weil ich die Zeiten nicht mehr im Kopf habe. Zum Glück habe ich ja dann gemerkt, dass das Rennen am Sonntag schon um 13 Uhr war. Sonst hätte ich das total verballert. Aber so war ich dann im Rennen dann auch live dabei vorm Fernseher. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe euch letztes Jahr mega beneidet dafür, dass ihr live vor Ort in Baku dabei wart. Weil, ja, wie du sagst, so Airbnb da an der Strecke, vorher noch quasi den Trackwalk gemacht, wo die Strecke, glaube ich, noch nicht mal richtig aufgebaut war. Ne? Und also mein Ziel ist es, glaube ich, für nächste Saison, dass ich auch mal in Baku live dabei bin.
Kann ich nur empfehlen.
Weil ich glaube, das ist wirklich eine einmalige Erfahrung und das muss einfach sein. Also ich bin schon wieder so heiß. Diese Saison sind wir aber gar kein Rennen live dabei.
Wir müssen wieder irgendwelche Tickets für nächste Saison kaufen, das stimmt eigentlich, ne?
Ja, wir müssen echt zusehen.
Ja,
ich glaub,
das wird ja vor allem, weil die Europarennen auch vorbei sind jetzt.
Singapur war ja
zumindest
überraschend
die Formel-1-Tickets,
günstig,
ne? Wer weiß.
Allerdings, da mal so einfach hinzukommen, ist ja auch nicht ganz so einfach. Wäre geil, euch mal wieder live auch von der Strecke zu berichten. Vielleicht klappt es ja in der nächsten Saison dann. Und ja, wir gehen auch mal direkt hier ins Rennwochenende rein. Noch nicht ganz in die Quali, weil ich habe es ja schon gesagt, im Training war auch einiges los. Enge Gassen und ja, da haben wieder einige die Mauer gefressen.
Ja, also wir haben da wirklich einige Sachschäden gehabt. Es hat halt genau auch die beiden, ich nenne sie jetzt mal Halb-Rookies getroffen, mit Ollie Bearman und Franco Colapinto. Bearman ja dieses Wochenende dabei, weil Kevin Magnussen seine Superlizenz Strafpunkte voll gemacht hat. Haben wir auch letztes Mal schon drüber geredet, dass er nicht an den Start gehen durfte. Ist jetzt das zweite Formel-1-Wochenende von Behrmann. Ist diese Saison schon mal für Ferrari gefahren in Saudi-Arabien, als Carlos Sainz seinen Blinddarm war das, ne? Ich glaube, Blinddarm. Blinddarmentzündung, ja, und das musste ja, dann notoperiert werden. Da ist Olli Behrmann gefahren. Genau, deswegen, der hat auch schon ein Rennen gefahren. Und Franco Colapinto fährt jetzt den Rest der Saison für Logan Sargeant bei Williams. Und der hat auch in Monza schon gefahren. Also für beide quasi das zweite Rennen diese Saison. Und ja, die haben aber beide auch die Mauer berührt, sag ich mal, oder die Tech-Bro-Barriers. Ja, kann passieren in Baku. Alles sehr eng. Ja, die Autos konnten wieder zusammengebaut werden. Es war kein riesiger Sachschaden, aber ja, haben sie ihren Teams so ein bisschen extra Arbeit beschert.
Ja, du sagst es denen quasi, Rookies ist es passiert, aber es ist ja nicht selten in Baku, dass das einem Erfahrenen passiert. In dem Fall einem Charles Leclerc. Und ja, der war auch sehr wild am Boxenfunk.
In den freien Trainingsbereich. Also er hatte die ganze Zeit schon Probleme und dann hatte er irgendwann seinen Crash. Das war so ein bisschen, da war die Strecke noch sehr staubig. Da lag ganz viel, das hat man auch während dem Rennen unheimlich gesehen, dass da ganz viele Blätter so auf der Strecke lagen von den Bäumen und so. Und dass da viel Dreck ist, das ist bei einem Stadtkurs nun einfach mal so. Und den Crash hat er quasi dadurch verursacht, dass er da so ein bisschen draufgekommen ist beim Bremsen. Und dann wird das Auto natürlich wieder zusammengebaut und in der Session danach hat er dann gemeint, hier irgendwas stimmt nicht, beim Einlenken die Bremsen, irgendwas passt hier nicht. Und das Team hat dann aber gesagt, ja, nee, hier auf der Telemetrie sehen wir da nichts. Und dann hat er in der nächsten Runde wieder die Probleme gehabt und musste dann auch mal wieder so einen Notausgang nehmen. Und dann hat er wirklich, da war er richtig sauer und hat gemeint, nee, ich fahre so nicht weiter, ich fahre jetzt in die Box, so irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen dann nochmal gucken. Und da sah das Ganze irgendwie noch nicht so gut für ihn aus, aber er hat es ja dann zum Qualifying alles noch gut rumgerissen, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da gehen wir jetzt auch direkt rein, ne, ins Qualifying, machen wieder so einen schnelleren Durchlauf für uns. Und ja, ein schneller Durchlauf war es nicht für Esteban Ocon, der war hier letzter. Allerdings ist ihm auch der Motor hochgegangen. Am Ende von Qualifying, wo es dadurch dann natürlich auch eine gelbe Flagge gab. Kommen wir gleich noch zu. Dann erstmal die beiden Kicks sauber auf 18, 19. Natürlich wenig überraschend. Dann Bottas vor Joe, auch wenig überraschend. Und ja, dann haben wir die erste faustdicke Überraschung, nämlich Lando Norris auf der 17. Und ja, der war auch ein bisschen beeinflusst von dem ganzen Ocon-Dilemma, Marc. Und ja, es war ja auch dann im dritten Sektor eine Aktion, die ein bisschen Zeit gekostet hätte. Allerdings ist die Frage, hätte das so viel Zeit gekostet,
dass er ausscheidet? Genau, das ist wirklich die Frage. Also, weiß ich halt nicht. Also es war ein Fehler, der hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Aber er war auf gutem Weg, sich zu verbessern. Und wenn man schaut, was Piastri war mit einer 1:43.0 unterwegs. Ich glaube, Lando war schneller als er unterwegs bis zu dem Zeitpunkt. Der Fehler, ich hätte jetzt gesagt, so von dem, wie es aussah, kostet er eine halbe Sekunde, vielleicht nicht ganz. Und weiß ich nicht, dann hätte Norris vielleicht eine 1:43.5, 1:43.4 vielleicht eher so in dem Bereich. Und das hätte, glaube ich, ja, das hätte auf jeden Fall reichen können. Man hätte es auf jeden Fall ja versuchen können. Aber weil dann genau an der Stelle auch Esteban Ocon war, gelbe Flaggen rauskamen. Und da besteht halt die Regel, wenn gelbe Flaggen sind oder wenn du durch den Abschnitt der Strecke fährst, wo dann gelbe Flaggen sind, dann darfst du deine Zeit nicht verbessern unter Gelb. Und damit hat es sich dann entledigt. Und da ist er direkt in die Box gefahren. Und das war dann zum Zeitpunkt des Qualifyings noch P17. Richtig, genau, da kam er dann noch ein bisschen nach vorne, dadurch, dass Lewis Hamilton aus der Box startet, kommen wir noch zu und durch Pierre Gasly, aber genau, da war er erstmal nur 17.
Genau, und somit, ja, kam er nicht in Q2, wie auch sein ehemaliger Teamkollege, Daniel Ricciardo, der hat es dann auch nicht geschafft, ich weiß nicht, der konnte den letzten Versuch auch nicht gefahren, der ist dann in die Box Aber vielleicht war er auch einfach nur zu langsam. Ich weiß es nicht genau. Das hatte ich nicht genau gesehen. Und ja, somit dann gucken wir kurz noch in Q2. Angeführt von Lance Stroll auf der 15. Ja, wieder so sein Problem. Bisschen schwaches Qualifying, schlechter als der Teamkollege. Ziehst du jetzt doch wieder so ein bisschen durch. Trotz einiger Achtungserfolge zuletzt. Ne? Dann haben wir Hülkenberg auf der 14 und ja, der nächste wird nochmal interessant mit Pierre Gasly, eigentlich auf der 13 qualifiziert. Da gab es dann allerdings ja, eine genau, Disqualifikation. Das war,
der wurde disqualifiziert wegen einem Fuel Flow Breach. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Bei F1 TV haben sie auch gesagt, dass da gab es seit 2014 keine Strafe mehr für, also ist schon ein bisschen länger her. Ja, die Strafen, die wir sonst immer mal so hatten, war, wenn zu wenig Benzin quasi im Tank über ist. Ne? Da, wenn ich dran erinnere, Vettel wurde ja damals disqualifiziert in Ungarn vom Podium. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt neulich so hatte in näherer Vergangenheit. Aber ja, genau, das hat man auf jeden Fall häufiger. Aber Fuel Flow Breach heißt, es gibt nämlich zwei Sachen, die überwacht werden. Nämlich einmal, wie viel Benzin oder Treibstoff, das ist ja kein normales Benzin, wie viel Treibstoff die Fahrzeuge insgesamt verbrauchen, dass da am Ende genug übrig ist und dass du nicht auch einfach viel mehr reinmachst, als erlaubt ist am Anfang. Und dann wird auch noch geschaut, wie viel zu jedem Zeitpunkt verbraucht wird. Also wie das Benzin quasi durch den Motor fließt oder in den Motor fließt und da verbrannt wird. Und genau, das soll halt quasi verhindern, dass die Teams zwar alle gleich viel Sprit da im Tank drin haben, aber dass manche Teams vielleicht dann sagen, ach ja, dann, keine Ahnung, habe ich Motoreinstellungen, die verbrennen das den Sprit auf einmal fünffach so schnell und dafür schalten wir dann später in Mega-Sparmodus. Das will man halt nicht mehr, weil ja früher ging das so ein bisschen. Ja, das könnte man ja auf die Spitze treiben. Gerade im Qualifying könnte man ja dann sagen, ja, für die eine schnelle Runde geben wir dann Ultra Gas und dann juckelt das Auto mit, keine Ahnung, 80 km/h zurück, um Benzin zu sparen eine Runde lang. Und ja, genau, da haben sie halt bei Gasly, weil die FIA hat da quasi Sensoren drin, die das jederzeit messen. Das heißt, die FIA sieht das dann, wenn da ein Team was falsch macht. Und es war jetzt nicht irgendwie mit Absicht betrogen oder so. Es war halt einfach irgendwie falsch eingestellt oder irgendwas hat dazu geführt, dass es halt knapp außerhalb dieser Norm war, die erlaubt ist. Aber wie gesagt, diese Grenzen sind in der Formel 1 hart und dann gibt es halt eine Disqualifikation.
Ja, eben. Ja, gut, schade. Aber ja, gut, Regeln sind dann eben Regeln. Bisschen Pech in dem Fall, weil ich denke mal, Platz 13 ist ja durchaus ein okayes Ergebnis. Ja, durchaus okay, auch Yuki auf der 12, in den relativ schwachen Racing Bulls ja aktuell, aber in dem Auto auf 12 zu landen, denke ich, ist eine gute Leistung. Und dann, finde ich, muss man einen herausheben auf der 11 mit Ollie Burman. Ja, Teamkollegen geschlagen im ersten Qualifying im Haas und Hülkenberg noch 14. Und ja, da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Ist ein Statement. Also ich glaube nicht, ist meine These, glaube ich nicht, dass Magnussen
ja, so wenn man sich die Saison anguckt, Magnussen ist normalerweise immer ein paar Plätze hinter Hülkenberg. Von daher, ja, muss ich auch sagen, also hat mich auch überrascht, ehrlicherweise.
Deswegen, starke Vorstellung. Wir kommen ja später nochmal im Rennen sicher zu ihm. Dann gehen wir kurz in die Top 10. Wir wollen das ja alles relativ schnell behandeln. Ja. Allerdings gab es da einen witzigen Vorfall mit dem 10-Platzierten Alex Albon. Ja, der hätte auch noch einen Versuch am Ende gehabt. Hat es nicht rechtzeitig über die Ziellinie geschafft, damit eine Runde noch zählt. Denn er wurde aufgehalten, weil da ein Teil am Auto war, was da nicht so
da war der ja, ich weiß nicht, Cooling-Fan, sagt man im Englischen. Wahrscheinlich, ja, wenn man es übersetzen würde, Kühlungsventilator, den man da über dem Kopf vom Fahrer, da an diesen, was auch der Überrollbügel ist, da an diese Lüftung reintut. Da ist auch noch so Trockeneis immer mit drin, damit das Auto...
Ja, genau.
Ja, genau, ne?
Das hing dann auch
das lag da so auf dem Auto. Ja, genau, also es ist auf jeden Fall, ja, das hat halt einfach festgesteckt und Ja, es war irgendwie ein bisschen unglücklich. Also ich habe mir auch im ersten Moment gedacht, wie kann das passieren? Habe mir dann aber mal ein Video angeguckt aus der Boxengasse, wie das passiert ist. Und das war wirklich derjenige, der dafür zuständig war. Das wird natürlich alles erst Sekunden vorher abgezogen. Ne? Das ist genauso wie die Reifendecken und so. Das willst du so lange wie möglich am Auto haben. Und einer gibt vorne, der steht dann vorne bei der Fastlane in der Boxengasse, der gibt dem Fahrer das Kommando zum Rausfahren und der muss natürlich auf den Verkehr gucken. Der guckt natürlich nicht, was da am Auto noch alles dranhängt. Und der hat Albon das okay gegeben, so, hey, jetzt rausfahren, du hast gerade hier eine Lücke. Und da war der eigentlich diesen Kühlventilator da noch rausziehen sollte, der war da noch am rausziehen, weil der sich verkeilt hat irgendwie. Und der hätte ihn sogar fast noch überfahren, weil der da noch am Auto war und Albon Gas gegeben hat. Ja, blöd gelaufen einfach.
Er hat auch direkt wilde Handzeichen gegeben, hier Stopp. Und ja, kurz nach der Boxenausfahrt hat er ja dann auch angehalten, hat es dann auch auf die Strecke zurück. Und was ganz interessant ist, steht ja auch jede Menge Personal am Streckenrand, dann die Streckenposten. Die dürfen allerdings nicht eingreifen und das Teil entgegennehmen oder so, ne? Sondern der Fahrer muss das dann selber vom Auto schaffen. Also da ist dann, ja, bekam Albon dann eben auch keine Hilfe von außen. Und ja, bleiben bei Williams, der Teamkollege Franco Colapinto. Zweite Qualifying. Erst in Baku in Q3 und den Teamkollegen jetzt geschlagen. Also ja, auch starke Leistung, ähnliches Lob wie bei Berman. Hätte ich so nicht erwartet. Klar, Albon hatte den Versuch weniger, aber
ja, trotzdem, auf jeden Fall. Und an sich schon schaffen. In Q3 kommen ist ja für die Williams sowieso schon extrem stark. Ja, also kann ich auch nur sagen, kommen wir ja dann im Rennen auch nochmal zu, der hatte einfach ein geniales Wochenende, der Mann. Also Bearman hat ja schon sein Cockpit für nächste Saison sicher, aber Franco Colapinto, ich glaube, das ist so ein bisschen Empfehlungsschreiben, was er da jetzt abgibt. Und mal gucken.
Ja. Der ist bei einigen auf dem Zettel. Und ja, jetzt merkt man doch, es kommen doch einige interessante junge Leute nach, sodass es irgendwann für die alten Eisen schwierig wird. Einem alten Eisen, bei dem wird es nicht schwierig, bei Fernando Alonso auf der 8, der bleibt wohl noch ein bisschen bei Aston Martin. Ansonsten haben wir hier noch Lewis auf der 7, Kollege George Russell auf der 5 und die beiden Red Bulls auf 4 und 6, allerdings in diesem Fall Sergio Perez seinen Teamkollegen geschlagen. Und ja, zu Perez gibt es auch was ganz Interessantes. Im aktuellen Fahrerfeld ist er der erfolgreichste in Baku. Ja, oder generell auf der Strecke Baku.
Ja, denn genau. Also ja auch noch er nicht ist so auch lang. Der Einzige, der 2 Siege hat. Er hat letztes Jahr gewonnen und er hat 2021 gewonnen. Für diejenigen, die sich erinnern, 2021 noch, als Max Verstappen da auf der langen Gerade den Reifenschaden hatte, dann der Restart, wo Hamilton geradeaus fährt.
Ja, stimmt.
Auch sehr verrücktes Rennen. Und noch dazu war er damals im Force India, stand er auch schon zweimal auf dem Podium in Baku. Also, darf man nicht unterschätzen. Und obwohl er ja gerade eher ein Formtief hat, hat er jetzt hier wirklich alles rausgeholt im Qualifying. Platz 4 vor seinem Teamkollegen und auch nur Ferraris und McLarens vor ihm, die an dem Wochenende einfach das schnellere Auto hatten, würde ich sagen. Also das ist schon wirklich eine seiner besten Strecken.
Ja, und bei Perez muss man ja auch sagen, er ist ja nicht umsonst damals bei Red Bull gelandet und ja, es sind jetzt so diese Strecken, die einem Sergio Perez liegen, ne? Und es gibt ja auch ein bisschen so, du hast ja im Vorlauf mal erzählt, bei F1 TV wurde es auch so ein bisschen gesagt, dass das einer der Gründe ist, warum Perez geblieben ist, ne? Nämlich, dass nach der Sommerpause die Strecken kamen, die wirklich für einen Sergio Perez wie gemacht sind. Und gut, was am Ende dann wurde, ich glaube, da kommen wir später zu, wir wollen uns im Qualifying jetzt nicht zu sehr aufhalten. Gehen noch ganz kurz durch. Carlos Sainz auf der 3 und Oscar Piastri 2. hinter dem, im Qualifying überragenden
Charles Leclerc. Eigentlich immer in Baku, Charles Leclerc. Ich glaube, er ist sogar jedes Mal auf die Pole gefahren, seit er im Ferrari ist oder größtenteils. Ja, also er ist wirklich auch in Baku sehr, sehr stark gerade im Qualifying. Konnte aber noch nie gewinnen, meines Wissens nach.
Ja. Schade, ja, so ein bisschen ein kleiner Leclerc-Fluch generell. Und ja, ich denke, mit dem Qualifying sind wir erstmal durch, war jetzt doch einiges, aber haben ja auch ein paar Dinger, News, war ja viel los im Training. Und ja, wir hören uns zur Rennanalyse dann im nächsten Kapitel.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihn zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Zweites Kapitel, Rennbesprechung Baku 2024 und wir gehen hier direkt rein und gratulieren mal wieder Oscar Piastri zum... Ist das jetzt der zweite Saisonsieg von ihm oder der dritte? Ich wusste gar nicht, weil der echt abgeliefert hat die letzten Wochen.
Ja, der zweite, Monate. Der zweite.
Und ja, bockstark einfach. Also, Wahnsinn. Also, wie er da wirklich über mehrere Runden gegen Leclerc verteidigt hat, wie er gegen an Leclerc vorbeigezogen ist. Auch ein relativ überraschendes Überholmanöver. So nah war der gar nicht dran. Also, man hätte gar nicht unbedingt gedacht, dass er da direkt vorbeizieht. Wirklich überragend gemacht und am Ende dann, aufgrund auch diverser Umstände, dann 10 Sekunden Abstand gehabt auf Charles Leclerc. Aber also ich muss wirklich sagen, wie Piastri das da verteidigt hat über Runden. Also wirklich sensationelle Leistung. Also das war für mich keiner, der jetzt erst anderthalb Saisons gefahren hat.
Nee, auf keinen Fall. Also er hat da wirklich ganz routiniert gewirkt. Auch das Überholmanöver sensationell. Kein Zweifel dran gelassen, dass er den Sieg wirklich verdient hat. In Ungarn, das hat ja so einen kleinen Beigeschmack. Aber das war wirklich 100% aus eigener Kraft.
Das ist absolut. Ja, sein erster Sieg aus mehr oder weniger eigener Kraft, ohne jetzt da irgendeine Teamorder zu haben oder eine Absprache, je nachdem. Unabhängig davon, die meisten Siege in der Formel 1 sind auch verdient. Der vorne steht, ja. Aber hier, also wirklich, das war wirklich, ja, sein Masterpiece bisher in der Formel 1, ne? Und könnte auch, also, muss auch sagen, Piastri, guter Typ, wir hatten ja neulich die Diskussion mit diesen aalglatten Rookies, die in die Formel 1 kommen, aber ich glaube, der wird eine große Rolle spielen, und ja, mal gucken, ob demnächst vielleicht mal so ein bisschen Piastri-Merch angeschafft wird. Könnte interessant werden. Also ich hätte da Bock drauf.
Ja, genau. Aber da können wir auch direkt zu seinem Teamkollegen kommen. Lando Norris. Auch starkes Rennen. Ja. Bei ihm war es halt das Qualifying, was es ihm so ein bisschen vermasselt hat, dass er überhaupt da vorne angreifen kann. Mhm. Aber für ihn das Wichtigste, er ist vor Max Verstappen gelandet, er hat sich auch die schnellste Rennrunde am Ende noch geschnappt.
Ja, das
heißt,
ist wichtig.
3 Punkte mehr als Verstappen, kann im WM-Kampf wichtig werden. Mhm. Und auch an sich, der vierte Platz ist jetzt nicht schlecht, ne? Von Platz 17 oder dann gut
15
Hamilton.
Gestartet, ne?
Genau. Ich, ja. Hamilton und Gasly sind quasi noch hinter ihn versetzt worden. Ja, aber trotzdem starkes Rennen. Er hat auch am Anfang Schnellpositionen gut gemacht in den ersten Runden. Das ist gut für seine Statistik, weil ja sonst seine Statistik diese Saison war, dass er immer nur Positionen verliert in der ersten Runde.
Ja, stimmt, ja.
Genau. Und was auch im Vorfeld des Wochenendes gesagt wurde, war jetzt nicht so wichtig in Baku, aber McLaren hat jetzt gesagt, sie wollen, wenn es jetzt nochmal zu so Situationen kommt, wo Lando und Oscar beieinander sind auf der Strecke da wollen sie in diesen 50-50-Entscheidungen, wollen sie jetzt das Pendel Richtung Lando schwingen lassen, weil jetzt, so ein paar Wochen, nachdem es jeder gesehen hat, auch McLaren gesehen hat, dass Lando vielleicht die Fahrermeisterschaft gewinnen könnte. Das Wochenende jetzt hat es ja auch wieder bestätigt. Ich meine, schlechtes Wochenende für Lando, er holt da noch viel raus. Ja, Max Verstappen wird trotzdem nur Fünfter aus eigener Kraft und der hatte da jetzt keinen großen Fehler drin, der hatte kein Pech oder so. Von daher, das ist offen noch, die letzten Rennen, und da muss man jetzt das meiste draus machen für Lando.
Ja, auf jeden Fall.
Für den Fahrertitel,
wir
für
hatten
den
ja
Konstrukteurstitel.
Schon, ja, wir hatten da ja schon auch eindeutige Meinungen, ne, wie man das beim McLaren zu managen hat in der letzten Folge. Und ja, also deswegen für mich auch ganz klar, starkes Rennen von Lando hier. Und man muss ja auch sagen, ist ja sehr lange draußen geblieben auf den Reifen. War dann hinter Verstappen, hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, was waren es, 14, 15 Sekunden aufgeholt oder so, ne?
Ja,
und
ja.
Und dann locker an Max vorbei, also von daher, das da kann ich wirklich nichts sagen. Halt, das Qualifying war, ja, aber auch Pech. Klar, er hat den Fehler gemacht, aber wir haben es ja gesagt, mit der gelben Flagge, eben auch Pech in so einer Situation und ja, absolutes Maximum rausgeholt und sogar vor Verstappen, also so gesehen hat er alles getan in Richtung Fahrer-WM. Von der Position, genau, was eben möglich war.
Genau, richtig. Also das ist wirklich, er hat alles gegeben. Ja, und anders als in der Fahrer-WM ist ja in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft McLaren seit diesem Wochenende jetzt schon vorne.
Stimmt.
Ne? Also das darf man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Das hätte vor, keine Ahnung, am Anfang der Saison so, hätte das auch noch keiner gedacht, dass das möglich ist. Aber ja, jetzt ist McLaren wirklich vorne. Und ja, also wenn die Form auch nur halbwegs so bleibt, wird Red Bull da nicht wieder zurückschlagen können. Da muss man eher noch auf Ferrari vielleicht aufpassen. Aber ja, jetzt sollte McLaren dann doch langsam schauen, dass sie auch die Fahrer-WM im Auge haben.
Schau gerade mal hier rein, in den letzten 5 Rennen allesamt hat McLaren immer mehr Punkte geholt als Red Bull. Und ja, ja. Das sagt ja schon einiges aus, wie da die Tendenz ist. Und ja, Singapur ist ja auch nicht gerade Red Bull-Strecke. Von daher kann da noch einiges passieren. Und da sieht es wirklich gut aus für McLaren. Und ich schaue mal gerade im Klassement. Genau, jetzt gehen wir zu Platz 2. Ferrari mit Charles Leclerc. Der, ja. Klasse Qualifying, konnte hier den Sieg dann leider nicht holen am Ende. Hat alles probiert, wirklich gegen Piastri. Ich glaube, das lag eher an einem starken Piastri dann. Was ganz interessant war, nach dem Rennen im Cooldown-Room haben sie so ein bisschen drüber gesprochen. Und Leclerc meinte, dass er eigentlich erwartet hat, dass er schnell wieder am Piastri vorbeikommt, also schnell eben kontern kann, das Ganze. Und ja, das hat da nicht so geklappt, aber ich glaube eben auch auf die Länge gesehen, wäre Piastri dann eh irgendwann vorbeigegangen, selbst wenn er es da noch abgewehrt hätte.
Ja, ich vermute auch, der McLaren war einfach ein bisschen das stärkere Auto und ja, da Piastri auch keinerlei Fehler gemacht hat und das Ganze perfekt gefahren ist, ist es dann schwer, da viel gegen zu tun. Leclerc hat aber alles getan, hat gekämpft ohne Ende, ist da dran geblieben, hat es immer mal wieder versucht. Piastri hat das wirklich, wir haben es ja schon gesagt, ganz routiniert gemacht, da verteidigt, als ob er schon jahrelang dabei wäre, keine Fehler gemacht und ja, also Charles Leclerc trotzdem gutes Rennen, muss man sagen, ne?
Auf jeden Fall. Am Ende hatte er dann auch noch Reifenprobleme bekommen, klar, wenn du die ganze Zeit da hinter Piastri fährst, und da hatte er dann auch irgendwann keine Chance mehr. Und ja, zu dem Zeitpunkt am Ende kam dann auch sein Teamkollege Carlos Sainz relativ nah.
Ja.
Gehen wir mal direkt zu ihm über. Im Prinzip, wenn man über Sainz redet, muss man auch wieder über einen anderen Fahrer reden. Kurz mal bei Sainz rein. Der hatte dann, bevor das große Thema kam, wirklich eine gute Aufholjagd. Natürlich auch durch die Duelle vorne, so ein, war ja so ein Dreierpack dann fast schon mit Piastri, Leclerc und Perez. Und ja, da kam Sainz dann immer näher, war dann irgendwann dann auch im DRS von Perez drin. Und ja, dann kam halt diese große Szene, ich glaube, wir können auch direkt drüber sprechen.
Ja.
Ja, erstmal war es dann so, dass Perez und Leclerc gefightet haben. Perez hatte ein bisschen das Nachsehen und dann war Sainz plötzlich vor Perez, hat sich da durchgeschlängelt. Ja, und dann zwei Kurven später kam dann das Duell zwischen Perez und Sainz. Also Perez wollte wieder an Sainz vorbei. Linkskurve, dann waren sie nebeneinander. Ja, und dann sind sie beide in der Mauer gelandet.
Ja, das ging dann plötzlich ganz schnell und war ein bisschen komisch, ne, weil es auf einer Geraden passiert ist und Ja, wir haben auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Wir hatten ja auch auf Instagram eine Frage gestellt, was ihr davon haltet.
Ja.
Schwierig irgendwie da festzumachen, wer da schuld ist. Ist überhaupt jemand schuld? Gut, ist halt auf einer Geraden passiert. Das heißt, es lag nicht an der Strecke oder an zu wenig Platz. Ne? Es muss ja schon irgendwie an den Fahrern gelegen haben. Aber trotzdem ein ganz komisches Ding irgendwie.
Also ich kann mal kurz das Ergebnis der aktuellen Umfrage dazu vermelden. 70% sagen, ja, irgendwie keiner so richtig oder beide schuld, Racing Incident, das Ganze. Mhm. Und dann waren es, glaube ich, noch 20% eher Sainz und 10% Perez. Na, also ja, der Großteil, mehr als zwei Drittel, sagen Racing Incident. Und ja, das Ganze entspricht auch meiner Meinung. Ich würde das Ganze so ausdrücken, das waren da wirklich zwei Deppen. Ja. Irgendwie, ich sehe auch wiederum auch bei beiden so ein bisschen eine Teilschuld. Also das war, ich finde einfach, das sind zwei wirklich Erfahrene, die das einfach vermeiden müssen in der Situation, dass es einfach zu dem Unfall kommt. Und ja, ich habe dann auch ein paar Kameras mir mal angeguckt, natürlich von oben. Mein erster Impuls war es, es ist Sainz Ding.
Ja,
dann,
meiner auch.
Dann habe ich die Onboard gesehen von Sainz. Allerdings macht er nicht wirklich ein Lenkmanöver nach links. Und dann dachte ich erst so, okay, ja gut, dann hat Perez dann irgendwie Richtung Sainz gesteuert. Aber das war jetzt auch nicht so eindeutig, dass er da wirklich eine heftige Bewegung macht. Es war halt Rechtsplatz, es war Linksplatz, links bei Perez war noch ein bisschen mehr Platz auf der Seite, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass da von Perez eine dumme Aktion war.
Nee, man, also vor allem, weil die Ideallinie ja rechts ist, ne?
Ja.
Also das muss man ja auch sehen, dass links viel Platz ist, ist ja ganz normal, weil das nächste ist eine Linkskurve. Ist
ja auch zwangsläufig, wie man aus der Kurve dann rauskommt, die normale Linie fährt, ja.
Ja, also das davor war eine Linkskurve, das, die kommende Kurve war auch eine Linkskurve. Heißt, aus einer Linkskurve kommt man auf der rechten Streckenseite raus und am Anfang von der Linkskurve fährt man sie auch rechts wieder an. Das heißt, ja, die Ideallinie ist einfach rechts zu bleiben. Mhm. Was ich gesehen hatte, was Carlos wahrscheinlich gemacht hat, Charles Leclerc ist ein bisschen nach links gefahren und er wollte wahrscheinlich im Windschatten bleiben. Mhm. Weil Carlos hat ja schon so ein bisschen den Winkel nach links gewählt. Und ja, aber es ist so eine Sache. Ich schließe mich dir da auch an.
Er ist so ein bisschen links gefahren, hat allerdings jetzt nicht, während der Unfall war, aktiv nach links gelenkt. Ne, seine Linie ging eben so ein bisschen.
Genau, richtig, genau. Er hatte, genau, das beschreibt es ziemlich gut. Mhm. Er ist quasi gerade gefahren, aber er kam quasi mit leicht nach links geneigt aus der Kurve raus. Ne, so. Und ist Charles Leclerc auch hinterhergefahren, damit er im Windschatten bleibt. Und
ich sag mal so, also wer es dann sehen hätte können, dass es knapp wird, ist dann auch eher Perez.
Ja, das stimmt. Aber Sainz muss es aber auch sehen.
Ich will ihm da jetzt wirklich keine Ahnung, Louis da in die Schuhe schieben für die Aktion oder so. Also, ja, nee. beide irgendwie die Deppen in der Situation. Man hätte es vermeiden können und ja, einfach ja, für Red Bull ein größerer Schaden, wenn ich auf die Konstrukteure gucke, als für, wobei Ferrari jetzt ja auch so nah eigentlich an Red Bull dran ist. Die wollten halt beide wirklich fighten. Sainz hat ja auch richtig Bock, noch Leclerc zu kriegen, so wie mir das aussah. Ne? Also der hat ja noch mal richtig Dampf gehabt. Vielleicht hätte das ja auch geschafft.
Ja, also Leclerc hatte ja massive Reifenprobleme da in den letzten Runden. Und ja, also ich glaube auch, Sainz, der wird sich von keiner Teamorder zurückhalten lassen. Also der ist nur noch dieses Jahr bei Ferrari, der wollte zeigen, was er kann.
Ich meine, der war ja echt schnell unterwegs in der Situation. Das ist.
Ja.
Ich kann ja auch verstehen, dass er da mehr will.
Ja, für Sainz ist das vielleicht das letzte Mal in seiner Karriere, dass er ein Auto hat, was fähig dazu ist, Rennen zu gewinnen.
Stimmt.
Muss man auch ganz klar sehen. Der geht nächstes Jahr zu Williams. Da ist das erstmal vorbei. Da wird er um Punkte kämpfen und nicht um Rennsiege oder Podiumsplatzierung. Mhm. Und dann weißt du nicht, wie das mit der Karriere aussieht. In der Formel 1 kann das alles ganz schnell rum sein.
Ja.
Und deswegen, der muss jetzt alles holen, was geht noch. Und und Sergio Perez, der hat auch alles zu beweisen quasi. Ne? Also
ja, für den könnte es ja auch um richtig viel gehen.
Genau, also für die beiden ging es um sehr, sehr viel, hat man dann vielleicht auch gesehen. Und ja, dieses, dass die beide die Deppen sind, trifft es ganz gut, weil das ist jetzt nicht so wie in der ersten Runde drei Autos kollidieren. Der ganz links konnte den ganz rechts nicht sehen und andersrum auch. Der in der Mitte wurde gesandwiched und kann auch nichts machen. So ist es nicht, sondern die hätten es beide vermeiden können, haben es beide nicht getan. Da war genug Platz, da ist nicht noch ein drittes Auto dran schuld. Das waren einfach nur die beiden Autos, die kollidiert sind. Und ich sehe es aber auch so, das ist halt ein Rennunfall. Es ist halt doof, es haben halt einfach beide gleich viel Schuld, meiner Meinung nach.
Ja, ich denke, das können wir so unterstreichen, aber ja, es ist, also für Perez ist es, glaube ich, schädlicher als für Sainz.
Ja, Sainz hat halt schon ein sicheres Cockpit für nächstes Jahr, ne? Ja. Bei Perez ist das ganze Jahr noch nicht so 100% abgesegnet.
Der bis dahin ein bockstarkes Wochenende hatte, ne? Deswegen ist es halt umso trauriger für ihn. Und ja, wir haben jetzt Ferrari durch, Red Bull angeteased mit Perez. Da müssen wir natürlich noch kurz über Max Verstappen reden. Auch ist es das erste Mal, dass wir nach Perez über Verstappen reden. Mir kommt es fast vor.
Ich glaube, ja. Ich glaube auch tatsächlich.
Also der hatte hier natürlich, hat dann noch Platz 5 bekommen, wäre dann eigentlich Siebter gewesen. Und ja, Max hatte noch am Ende Softs geholt, aber eben durch das Virtual Safety Car konnte er logischerweise auch nicht die schnellste Runde mehr fahren. Also so gesehen hat ihm das Perez dann auch kaputt gemacht.
Ja, gut, am Ende, klar, du willst am Ende alles rausholen, was geht. Mhm. Er hatte quasi einen Free Pitstop, weil wer war hinter ihm?
Alonso,
glaube ich. Ja. Ja, genau. Der war weit genug weg und gehst du natürlich auf die schnellste Runde. Und wenn er sie holt, ist das ja nicht nur ein Punkt extra für ihn, sondern auch ein Punkt weniger für Lando. Mhm. Also so muss es ja auch sehen. Das ist dann direkt ein 2-Punkte-Unterschied in deren direktem WM-Kampf. So holt Lando jetzt 3 Punkte auf, 13 zu 10. Anders wäre es ein 12 zu 11 gewesen von Punkten her und er hätte nur einen Punkt aufgeholt.
Ja,
kann alles entscheidend werden.
Definitiv.
Ja, aber gut, war ihm nicht vergönnt am Ende.
Ganz kurz noch zu Red Bull. Mit Singapur kommt ja demnächst auch nicht ihre Favoritenstrecke. Also da hatten sie letztes Jahr schon richtig Probleme. Das wird ein heißer Tanz. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch 3 Sprintwochenenden.
Ja, es gibt noch echt viele Punkte zu holen, ne? Mhm. Also.
Und das ist jetzt so der Faktor. Das könnte die interessanteste Zeit der Sprints werden in der Formel 1. Die können wirklich so ein bisschen der entscheidende Faktor sein. Also ich bin richtig heiß auf den weiteren Saisonverlauf.
Ja, es stimmt schon. Sonst waren die Sprints immer so, waren ganz cool. Gut, in der Saison 2021 war da auch schon ordentlich Feuer drin, wegen dem Titelkampf von Verstappen und Hamilton. Aber ja, sonst waren die Sprints, die liefen so immer mal mit und es gab war nicht so spannend. Aber dass jetzt auch so spät in der Saison 3 Sprintwochenenden sind.
Das ist geil, ja.
Ja, das wird ein heftiges Ding. Also bin ich wirklich mal gespannt.
Ja, gehen wir noch weiter im Klassement. Und ja, richtig happy war dann über Platz 3 George Russell. Hat er auch nicht gedacht, dass er da noch so schnell aufs Podium kommt. Aber also von George fand ich wirklich, war das ein starkes Rennen. Hat er eigentlich auch das Maximum rausgeholt aus dem Mercedes. Teamkollege Hamilton, klar, der ist dann aus der Boxengasse gestartet und hat so jetzt noch, aber auch nur durch die beiden Ausfälle 2 WM-Punkte geholt, nämlich Platz 9.
Also Hamilton kam wirklich gar nicht durchs Feld irgendwie, muss man da sagen. Also das, kann natürlich sein, dass der Mercedes einfach nicht so gut lief am Wochenende, aber Russell hat ja eigentlich ein ganz gutes Wochenende und auf den Geraden sind sie ja momentan eigentlich eher die schnellsten. Von daher hat mich das auch eher überrascht, dass er da nicht so durchs Feld kam. Hatte nicht so ein gutes Wochenende. George Russell dafür schon. Muss dann halt wieder, wie sagt man irgendwie, das ist dann das Glück des Tüchtigen oder so, sagt man doch. Du musst halt auch wirklich da sein, um dann dieses Podium abstauben zu können. Ne? Er hat Norris von hinten gestartet, aber er hat Verstappen hinter sich gehalten, der ja nicht von weit hinten gestartet ist. Er war im Qualifying schon besser als sein Teamkollege so. Von daher auch ein verdientes Podium dann auf irgendeine Art und Weise von Russell.
Ja, definitiv. Ich meine, es ist nicht ganz so da, wo Mercedes stehen will, wenn man jetzt das Gesamtergebnis sieht, aber klar, mit Hamilton aus der Boxengasse gestartet. Bin ich auch sehr gespannt, was da von Mercedes noch kommt. Ja, die können jederzeit überraschen, haben wir ja oft schon in dieser Saison gesehen. Und ja, wir gehen mal weiter im Klassement. Nach den Mercedes jetzt gehen wir zu Aston Martin. Und ja, wir haben ja normal immer große News am Anfang einer Folge. Und ja, da wir heute direkt so ins Rennwochenende eingestiegen sind und es ja noch eine riesige News zu verkünden gibt, was Aston Martin betrifft, Marc, Feuer frei.
Ja, Adrian Newey zu Aston Martin. Ich glaube, es wird jeder, der die Formel 1 ein bisschen verfolgt, mitbekommen haben. Adrian Newey vielleicht von allen Personen, die keine Fahrer sind und keine Teamchefs sind, vielleicht die wichtigste in der Formel 1, würde ich jetzt mal einfach so mich aus dem Fenster lehnen und das behaupten. Wahrscheinlich die wichtigste Einzelperson, Fahrer und Teamchefs ausgeschlossen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ganz, ganz großes Ding für Aston Martin. Er hat auf jeden Fall über seine Karriere sehr, sehr viele Championship-Autos designt. Er gilt als absolutes Genie. Kam jetzt von Red Bull, beziehungsweise es war ja schon länger klar, dass er Red Bull verlässt. Und geht jetzt zu Aston Martin. Und das sollte dem Team einen Push geben, auf jeden Fall, sich jetzt mal wieder am Riemen zu reißen, vorne anzugreifen. Und das zeigt auch, dass das Ziel von diesem Team nicht ist, irgendwo da in der Mitte mitzufahren. Die wollen ganz oben angreifen, die nehmen Geld in die Hand, in erster Linie Lawrence Stroll. Und die Frage, die ich mir dann so gestellt habe, ist das Fahrer-Line-Up von Fernando Alonso und Lance Stroll, so das Fahrer-Line-Up, wo man Championship-Team sieht, Fernando Alonso, die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht noch, aber langfristig ja auch eher nicht.
Also ich fände es cool, seines Alters, wenn Fernando als 50-Jähriger nochmal Weltmeister
wäre. Das ist ja krass,
nachdem Lance Stroll dann davor den Titel geholt hat, natürlich. Weil das ist ja das grundsätzliche Ziel von Lawrence Stroll, dass sein Sohn Formel-1-Weltmeister wird. Und er tut wirklich alles dafür, jetzt mit Adrian Newey. Aber ja, so ein bisschen Scherz beiseite. Frage ist schon richtig, die du stellst. Da muss schon was anderes her. Fernando ist noch ein, zwei Jahre dabei, sage ich jetzt mal so. Der wird auch nicht mehr ewig fahren können. Weiß ich nicht, Lance, der müsste wirklich einen großen Sprung machen, um dieser Top-Fahrer zu werden, der dann auch regelmäßig halt vorne mitfährt und um Siege fährt, weil das wissen wir ja von ihm noch sozusagen gar nicht. Da muss schon was anderes kommen. Oder meinst du, Max Verstappen wird nochmal Thema bei Aston Martin, jetzt wo Newey da ist?
Das, ja, weiß ich, also ausschließen will ich es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendjemand, einer von den Teambossen im Grid, hatte gesagt, wenn es die Chance gibt, Max Verstappen zu verpflichten, jedes Team würde ja sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist auch das Ding. Es gibt ja auch so die Gerüchte, dass Toto Wolff seit 2021 immer einen Vertrag für Max Verstappen dabei hat, den Verstappen nur unterschreiben muss.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich sag jetzt auch mal, selbst ein Ferrari-Team würde entweder Leclerc oder Hamilton absägen, um einen Verstappen in den Cockpit zu holen.
Definitiv. Also.
So. Und ein Aston Martin-Team, jetzt nichts gegen Lance, aber keine Ahnung. Vielleicht auch einfach einen Fernando zu sagen, hey, du machst doch eh nur noch zwei Jahre oder ein Jahr, komm, mach jetzt schon mal ein Jahr früher frei für Max. Da wird es dann natürlich
einige. Wobei ich nicht glaube, dass das ein Fernando einfach so mit sich machen lassen würde.
Nö, das nicht. Aber wenn das Team halt die Vertragsstrafe zahlt, also auch bei Ferrari und Leclerc und dann Hamilton würden das ja auch nicht mit sich machen lassen. Aber in dem Moment, in dem ein Team halt den Vertrag auflöst, die Vertragsstrafe zahlt, dann ist es halt so, ne? Ja, du kannst ja nicht einfach in dem Auto sitzen bleiben. Deswegen, du würdest dich dann halt massiv schlecht stellen mit den Fahrern, das ist klar. Aber ist dann halt die Frage, ne? Ob es dir das wert ist am Ende. Wird interessant sein zu sehen, weil Max Verstappen kann das halt nicht leiden, wenn er nicht gewinnt. Ob er da auch drüber nachdenkt, von Red Bull wegzuwechseln, wenn, keine Ahnung. Ja. Ich meine, diese Saison ist der Kampf noch da. Er tut alles, um noch zu gewinnen. Aber wenn sich das nächste Saison so fortsetzt, kämpft er da nicht um Weltmeistertitel.
Ich glaube, Newey entwickelt er jetzt auch für 2026, ne, hauptsächlich. Mhm. Und ja, dann werden die Karten auch komplett neu gemischt, ne? Also, ja. Wenn dann Aston plötzlich ganz vorne ist, wer weiß, was da möglich ist. Ist halt die Frage. So eine Entwicklung braucht dann auch eben nochmal ein bisschen Zeit. Also, das kann auch noch ein längerer Prozess sein. Aber klar, Newey ist halt das Genie der Formel 1, was das angeht. Und wenn es wer schafft, wenn nicht eher, ne?
Ja, genau. Und Aston Martin hat alle Facilities quasi, neuen Windkanal gebaut, neue Factory. Die haben ja wirklich alles neu gebaut erst. Ja. Also das ist ja auch nochmal so ein Faktor.
Die modernsten Bedingungen hat er wirklich bei Aston jetzt. Ja.
Genau, ja. Also wenn du wirklich von null auf ein Auto designen willst, dann hast du bei Aston Martin fast schon die besten Bedingungen, schätze ich. Und die haben ja auch sehr, sehr viel schon eingekauft an Personal aus anderen Top-Teams über die letzten Jahre. Ja, wird spannend, aber das alles sehen wir erst in der Zukunft. Das werden wir, wie du sagtest, wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch nicht direkt zu spüren bekommen. Genau. Ist ja immer ein bisschen längerer Prozess. Das Auto für nächstes Jahr ist ja auch schon quasi seit Anfang der Saison wahrscheinlich in Vorbereitung, in Planung. Gerade weil es keine größeren Regeländerungen gibt, wird er da nicht viel rumreißen können. Ja, aber gut, jetzt in, sag ich mal, im Jetzt holt Fernando Alonso den 6. Platz in Baku. Klar, auch da Glück gehabt, 2 Plätze weiter nach oben durch die Kollision. Aber ich würde sagen, das ist, alle Autos, die vor ihm waren, kann er im Aston Martin nicht schlagen. Ja,
das
er hat
ist
sogar,
das Maximum für ihn.
Ja, er hat sogar Hamilton hinter sich gelassen. Mhm. Klar, der ist aus der Box gestartet, aber trotzdem quasi ein Auto geschlagen, was eigentlich besser ist. Von daher, ja.
Über Lenz musst du noch mal kurz reden. Am Ende hat das Auto abgestellt in der Boxengasse. Na, 45 Runden wird noch gewertet als 19. Aber Lance hat ja wieder diesen typischen Lance gebracht, ziemlich am Anfang. Ich glaube, es war sogar die erste Runde, wo er da Yuki in den Seitenkasten reingefahren ist. Der dadurch, für den war das Rennen dann gelaufen, da ging gar nichts mehr. Das war jetzt so eine Aktion wieder. Er hat da noch, ich weiß nicht mehr genau den originalen Wortlaut, aber Lance hat da auch am Boxenfunk dann so ein bisschen gemeckert, dass Tsunoda
ihn nicht gesehen hat einfach.
Bitte?
Dass er ihn einfach nicht gesehen hat, also dass Tsunoda einfach eingelenkt hat, als ob er nicht da gewesen wäre. Da muss ich aber jetzt auch ehrlich sagen, er hat ja auch keine Strafe bekommen, sehe ich nicht so. Also ich sehe da die Schuld bei Yuki tatsächlich.
Ach, wirklich? Okay, krass.
Ja, also oder ich sag mal, 50-50. Also ich sage mal so, ich seh die Schuld jetzt nicht komplett bei Yuki so, aber ich sehe die auch bei Yuki, weil Lance war halt neben ihm. Ne? Und Yuki lenkt ein, als ob er nicht da wäre. Und es ist jetzt auch nicht, dass Lance da mit seinem Frontflügel irgendwo am Hinterrad von Yuki war, sondern der war halt mit seinem Reifen schon am Seitenkasten.
Ja gut, stimmt. Sieht man ja da, wo dann eben auch der Schaden war, ja.
Genau, und er ist ihm nicht einfach reingerauscht, sondern Lance war innen in der Kurve und Yuki hat eingelenkt und dadurch kam der Kontakt.
Guter Punkt, ja, interessant. Muss ich mir nochmal angucken, die Szene.
Also deswegen, da wäre ich jetzt nicht so 100. Okay. Also wie gesagt, es gab ja auch keine Strafe. Ich sehe es eigentlich auch richtig, dass es keine Strafe gibt, weil, also es war schon ein bisschen optimistisch von Lance, aber es ist halt die Sache, wie gesagt, er war nicht außer Kontrolle, er hat sich nicht verbremst, er ist nicht einfach reingerauscht, er war halt einfach neben ihm. Und wenn die Vorderräder so auf Höhe des Seitenkastens sind, dann kann man das schon als Überholversuch werten und nicht mehr so, wenn jetzt so die Vorderräder auf Höhe der Hinterräder vom Vordermann sind, dann sag ich immer mal, ja komm, das ist kein ernstzunehmender Überholversuch, dann zieh lieber zurück. Aber wenn du so weit neben dem Auto bist.
Ich glaube, Yuki hatte jetzt links auch nicht unbedingt direkt einen neben sich, ne? Also es wäre.
Nee, das wäre gegangen.
Ja, okay, nee, sehr interessant. Muss ich mir nochmal angucken und dann nehme ich das mal zurück mit typischer Lance. Und ja, ist dann für ihn natürlich auch blöd. Rennen so früh auch irgendwie im Arsch. Gerade in einem Aston Martin kannst du ja dann auch nicht mehr großartig nach vorne fahren. Ne?
Ja.
Und ja, deswegen halten wir ihn da mal ein bisschen aus der Kritik raus und gehen im Klassement weiter. Und ich glaube, jetzt ist Zeit für eine Menge Lob. Und auch selten, dass wir beide Williams im Klassement direkt hintereinander haben. Alex Albon vor Franco Colapinto. ja, mit einem sensationellen Platz 8. Selbst ohne die beiden Ausfälle vor Schluss hätte er noch einen Punkt geholt.
Ja, und also, das ist wirklich,
ich muss
der
wirklich
Hammer
sagen, das ist für mich ein richtig, richtig starkes Ergebnis, zumal es auf einer Strecke wie Baku ist, wo ganz, ganz schnell mal was passieren kann. Also, ich bin wirklich gespannt, wo dieser Colapinto, ja, wo der noch landen wird, weil nächste Saison hat er ja Stand jetzt kein Cockpit. Ich glaube, im Kicksauber wird er nicht landen.
Ja, ganz, schon schwer, ne?
Ganz,
ja,
ganz interessanter Typ.
Ja.
Und das ist ja wirklich jetzt schon um Welten besser als ein Logan Sargeant, was er da im Williams abliefert. Muss man einfach so sagen.
Ja, muss man wirklich ganz einfach so sagen. Ja, also.
Das ist ja fast schon Nick de Vries-Niveau in Monster.
Ja. Gut, genau, aber da kommst du jetzt aber auch zu einem wichtigen Punkt tatsächlich, ne? Es ist erst sein zweites Rennen. Er hat jetzt in Monza, hat er ein sehr souveränes Rennwochenende gehabt, er hat keine Fehler gemacht, es war sein erstes Rennwochenende, also im Prinzip viel mehr konnte man da nicht von ihm erwarten. Jetzt in Baku hat er auch seine Leistung maximiert, würde ich sagen, also das ist wirklich, er war quasi nahezu so gut wie Alex Albon, genau, und das ist schon als großes Lob zu verstehen, so wie Alex Albon im Williams fährt. Und gut, das waren jetzt zwei Rennen. Er hat noch den Rest der Saison vor sich. Das ist halt das Gute, sage ich jetzt mal, für alle Teams, die von ihm jetzt ein bisschen was sehen wollen, die ihn vielleicht auf der Rechnung haben, dass man jetzt wirklich schauen kann, hält sich diese Form? Weil bei einem Nick de Vries zum Beispiel haben ja auch alle gesagt, der war ja auch in der Formel E vorher schon und der war ja auch Formel 2 Champion. Und war dann in Monza so gut und da war er auch, also da hat niemand hat den angezweifelt. Alle haben gesagt, guckt euch den an, jetzt ist er einmal in Monza, ist ganz vorne. Ja, und dann war er eine halbe Saison in der Formel 1 und wurde entlassen so. Deswegen, das
ist auch
ist
manchmal so,
so
das Thema, passt ein Auto zu dir, passt nicht, weil es gibt viele Faktoren. Also ich will auch nicht sagen, dass ein de Vries wirklich ein schlechter Fahrer ist, auf keinen Fall.
Nee.
Es hat bei dem halt einfach nicht gepasst mit AlphaTauri. Das kann natürlich auch im Colapinto passieren, wenn er möglicherweise mal eine Saison in einem anderen Team landet oder so, als ein Williams oder der Williams eine andere Entwicklung nimmt. Gerade mit neuer Fahrzeuggeneration ab 2026 kann ja auch wieder viel passieren. Also ja, aber Stand jetzt und ist eigentlich das Geile, dass ein Colapinto jetzt wirklich den Rest der Saison komplett hat, um zu zeigen, was er drauf hat, weil dann kann man sich schon ein besseres Bild von ihm machen.
Genau, das glaube ich auch. Da kommen jetzt noch viele Rennen. Wir haben auch schon gesagt, viele Sprints auch. Auch teilweise schwierige Rennstrecken. Bin ich mal gespannt. Also da hat man, glaube ich, ein gutes Bild am Ende der Saison von ihm als Fahrer. Und für Williams auch ganz wichtig, 10 Punkte jetzt für die Konstrukteursmeisterschaft geholt.
Oh ja.
Und damit jetzt vor Alpine. Das ist halt auch.
Dass das so schnell geht gedacht oder überhaupt so passiert, hätte man wirklich nicht gedacht.
Ja, also wie gesagt, da unten ist es halt, Williams hatte vorher die ganze Saison über 6 Punkte geholt und jetzt haben sie 10 an einem Wochenende geholt. Das ist halt echt verrückt. Also da unten auf den letzten Plätzen kann so schnell sich so viel drehen. Wenn sie jetzt nochmal 10 Punkte holen, sind sie schon an Haas dran. Ich meine, es kann ja nochmal passieren. So, haben eine gute Form, Strecke passt, es passiert irgendwas vorne.
Und zwei gute Fahrer.
Ja, genau. Und hier die V-Carbs mit 4, also hier V-Carbs, die Racing Bulls haben 34, Haas hat 29, Williams 16, Alpine 13. Das ist ein enger Vierkampf, würde ich sagen. Da kann halt echt viel passieren.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, von Williams kommen wir jetzt auch direkt hier zu Haas. Mit Berman auf 10 vor Hülkenberg. Berman Teamkollegen auch hier geschlagen. Das war ein bisschen kurios, denn eigentlich, ich glaube, 3 Runden Verschluss war Hülkenberg noch vor Berman. Und ich habe noch keine Szenen dazu gesehen, also keine TV-Bilder, aber Hülkenberg ist wohl an die Mauer gekommen und hat dann später beim Unfall, ist er noch über ein Teil gefahren, sodass, glaube ich, der Flügel beschädigt war. Und deswegen ist dann Hülkenberg weiter hinten gelandet. Aber ich weiß nicht, ob du da Bilder dazu gesehen hast.
Nee, habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Aber ich hatte mich nämlich auch gewundert, weil Hülkenberg war eigentlich vor Berman.
Und ist auch ein gutes Rennen gefahren, also.
Genau. Und gut, aber im Endeffekt, ob Berman jetzt, sag ich mal, mit ein bisschen Glück da am Ende vor Hülkenberg ist oder nicht, Auch hier gilt, dass er überhaupt so nah an Hülkenberg dran war, war sein eigener Verdienst. Ja. Ne? Und dann ist es halt die Formel 1, es ist Rennsport. Dann hat man halt ab und zu Glück und kommt noch vorbei. Für Haase ist es am Ende egal, wer den einen Punkt holt. Mhm. Ja, für Bearman ist es natürlich schön. Zwei Rennen in der Formel 1 gehabt, zweimal die Punkte gefahren. Mhm. Ja, und aber wie gesagt, auch von Hülkenberg kein schlechtes Rennen.
Er war ja richtig gut unterwegs und dass da halt ein Schaden passiert. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, ob die erste Szene ein Fahrfehler war oder was. Von daher können wir das nicht so richtig beurteilen, aber trotzdem. Beide Haas wirklich stark an diesem Wochenende. Ja. Und halt auch stärker aktuell als die Konkurrenz, die Racing Bulls beispielsweise. Ne? Also
genau.
Das wird ein richtig heißer Tanz da bei den Konstrukteuren.
Ja, genau, da sagst du auch was, die Konkurrenz, ne? Weil danach haben wir jetzt einige Autos, wo man sagen muss, ja, da ist die Form nicht so der Hammer. Da haben wir zum einen Alpine mit Gasly und Ocon. Gasly, okay, dafür, dass er wirklich disqualifiziert war, als letzter gestartet ist, der 12. Platz.
Zumal Gasly ja auch bis kurz vor Schluss noch auf den Harz gefahren ist und dann erst in die Box. Also auch wieder sehr verrückte Strategie da bei Alpine.
Ja, gut, du hoffst dann halt auf das Safety Car.
Ja, ja, logisch. Ist ja auch in Ordnung. Also man muss da eben mal solche Sachen machen.
Genau, aber im Endeffekt, er ist jetzt, obwohl zwei ausgeschieden sind, kurz vor Schluss 12. Das heißt, aus eigener Kraft eher ein 14. Platz.
Ja.
Er war auch, wie viel sind das hier, über 20 Sekunden hinter Hülkenberg am Ende. Klar, die Abstände sind jetzt alle ein bisschen weiter auseinander, weil ja alle viel langsamer ins Ziel gefahren sind. Aber er war jetzt nicht an Hülkenberg dran oder so. Ja, da waren Punkte nicht möglich, selbst mit ein bisschen Unfallglück in dem Sinne.
Hatte mir Gas, und das gab es ja dann schon eigentlich.
Ne? Genau, richtig. Also. Deswegen, da war weit weg von Punkten. Ocon auch aus der Boxengasse gestartet. Das ist natürlich auch keine gute Ausgangssituation, genau. Aber konnte dann im Rennen auch nichts draus machen. Beide auch unauffälliges Rennen gehabt, fand ich. Ne?
Ja, also, wenig im Bild gewesen.
Ja.
Gut, es war ja auch ständig irgendwie was los auf der Strecke, ne? Aber ja, Alpine, ich meine, wenn man überlegt, wo sie Anfang der Saison standen, ist das schon eine Steigerung alles, aber nach so einem kleinen Zwischenhoch geht es jetzt wieder so ein bisschen bergab.
Ja, genau, das ist irgendwie, also ich dachte mal so zwischendrin, okay, jetzt sind sie im Aufschwung, jetzt, keine Ahnung, sind sie so, boah, vielleicht auf der Höhe von Aston Martin, weil Aston Martin ja auch so ein Tief hatte. Und jetzt sind sie dann doch irgendwie wieder hinten im Feld angekommen. Natürlich ein bisschen ernüchternd. Aber gut, mal schauen, wie es weitergeht in Singapur für sie.
Ja.
Ricardo dann auf der 13. Über Tsunoda haben wir ja schon gesprochen. Der ist nicht ins Ziel gekommen. Hat das Auto früh abgestellt. Ja, aber Ricardo war auch
ganz am Ende dann noch in der Box. Aber da ging halt auch gar nichts. Gut, wir haben es ja schon gesagt, die V-Carbs sind ja echt wirklich nicht gut. Die Upgrades haben alle nichts gebracht am Auto. Und da siehst du halt doof aus, sonst wäre es ein Platz 15 gewesen. Das ist dünne. Aber hier mache ich auch beiden Fahrern keinen Vorwurf, ne, wenn die da aktuell landen. Das ist einfach,
ja.
Da muss was passieren.
Ja, es ist wirklich ja, es ist einfach so und ähnliches Bild ist es dann oder eigentlich sogar noch ein bisschen härter, weil es halt auch die ganze Saison schon so ist und da ist ja wirklich gar nichts zu erkennen, leider bei Kick Sauber. Also das ist ja auch
hier selten. Hier ist Joe von Bottas. Was war da los? Ich habe es nicht genau mitbekommen. Nein, aber es ist ja. Was will man den beiden da wirklich vorwerfen, in so einem Auto zu sitzen?
Ja, also es ist.
Beide kämpfen noch um ein Cockpit für nächstes Jahr. Ich tendiere da tatsächlich leicht zu Bottas, dass der da möglicherweise noch ein Jahr bleiben könnte. Aber der will ja auch, glaube ich, einen 2-Jahres-Vertrag lieber haben. Aber der muss jetzt die letzte Chance eben, wird er auch nehmen, glaube ich.
Ja, also ist im Prinzip klar, immer besser ein Jahr noch in der Formel 1 sein, als raus zu sein. Ja. Das ist klar, aber ich kann ihn natürlich auch verstehen, weil in Bottas braucht das jetzt nicht, um da irgendwie noch sich sein Leben zu finanzieren oder keine Ahnung was. Ne? Der braucht das nicht fürs Geld machen und so, der will das für seinen Sportsgeist machen und so und dann kann ich verstehen, dass er quasi noch mindestens eine Saison mit den neuen Regularien dabei sein will, wo er vielleicht dann, man weiß ja nie bei so neuen Regularien, dann ist plötzlich ein Team, was vorher ganz unten oder im Mittelfeld war, ist dann plötzlich vorne mit dabei. Man weiß es nicht, jeder träumt da unten vom nächsten Braun GP, was dann plötzlich auftaucht und doch ganz vorne mitfährt. Es kann alles passieren in der Formel 1, wenn so Regularien über den Haufen geworfen werden. Von daher kann ich ihn verstehen, dass er da auf jeden Fall irgendwo mit dabei sein will. Und deshalb eher ein Zweijahresvertrag.
Dann ist Bottas Hülkenberg so das neue Button Barrichello.
Ja, wer weiß. Also ich glaube halt nicht, dass das in der modernen Formel 1 nochmal möglich ist, aber ich würde auch niemals nie sagen. Nee,
so, ne? Ja, also, es kann alles passieren, ist wirklich so. Ja.
Ja, ich hätte auch am Anfang der Saison nach den ersten zwei Rennen niemals gedacht, dass wir einen spannenden WM-Fight haben.
Ja, auf jeden Fall. Und drei vorne kämpfen bei den Konstrukteuren jetzt noch um die Meisterschaft. Also das ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist eine richtig geile Saison.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ja, mit dem Sportlichen sind wir jetzt durch. Abschluss wieder durch Kick. Sauber in dem Fall. Und ja, wir haben gleich noch die Awards für euch nach einer kurzen Pause und kleinen Schlachtplan noch für den Podcast. Es geht um ein kurzes Thema im Gaming-Bereich, nämlich die Verkaufszahlen und F1 24 und eine kleine Diskussion um EA Sports. Also bleibt dran.
Cary Grant, had a movie to catch up. Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Kapitel 3 der heutigen Folge, Barco 224. Ja, und wir gehen jetzt erstmal rein direkt in die Awards, wie immer spontan entschieden während der Rennbesprechung. Und ja, Platin Award, für mich persönlich ist das eine sehr eindeutige Sache. Deswegen gebe ich jetzt erst gar nicht an dich rüber. Ich könnte vermuten, dass du ihn auch hast, aber alles ist möglich. Für mich Oscar Piastri.
Ja, da schließe ich mich an. Ist ein bisschen schade. Ich hätte auch gern Franco Colapinto gegeben.
Jo.
Oder Williams allgemein. Mhm. Aber ich meine, am Ende hat Oscar Piastri das Rennen gewonnen. Und es ist auch erst sein zweiter Rennsieg. Das ist jetzt nicht so wie ein Max Verstappen über die letzten zwei Jahre oder so, wo man dann sagt, ja komm, der gewinnt ja immer, geben wir jemand anderem den Award. Nee, aus eigener Kraft richtig stark, Oscar Piastri auf jeden Fall verdient, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, da gibt es keine große Diskussion. Und dann gehen wir direkt rein in die Fluppe des Rennwochenendes. Und ja, da muss ich tatsächlich erstmal so ein bisschen überlegen, gerade weil bei dem Crash es ja keinen eindeutigen Verlierer gab. Ich gebe dennoch die Fluppe an beide, an Sainz und Perez. Einfach für die, ja, Nichtvermeidung dieses Crashs.
Ja, einfach ja.
So zwei Dumme halt, so zwei Deppen. Und deswegen, komm, die Szene kann hier nicht unerwähnt bleiben bei den Awards, finde ich.
Ja, stimmt. Ja, ich tue mir da auch irgendwie schwer mit der Fluppe, ne? Es hat jetzt kein Fahrer so richtig underperformed. Ich habe ja auch schon gesagt, ich sehe jetzt auch nicht die Schuld so 100% bei Stroll bei dem Unfall, aber auch nicht so sehr bei Yuki, das ist auch so Racing Incident mäßig.
Ja.
Ja, ich würde sie dann vielleicht sogar Alpine einfach geben, weil ja, da raucht der Motor ab, dann werden sie disqualifiziert, dann haben sie gar keine Pace. Ja, ich tue mir ein bisschen schwer, aber irgendjemand muss es kriegen, deswegen kriegt es jetzt Alpine als Teamleistung quasi, weil da so viel schief ging. Die hatten ja auch im freien Training, ist Ocon doch auch schon stehen geblieben irgendwo, ne?
Ja, stimmt. Ja.
Oder war das Gasti? Aber auf jeden Fall.
Da könntest du recht haben. Ich meine, ich wollte zu erinnern mit Ocon.
Ja, also da ist auf jeden Fall das ganze Wochenende so viel schief gelaufen, ne? Und dann, ja, nee, also deswegen ist es für mich einfach Alpine.
Ja, kann ich absolut verstehen. Und ich hatte letzte Woche schon Colapinto einen Sonder-Award gegeben, ne?
Ja, ich glaube.
Ja, komm, dann nicht nochmal. Er hat ja noch ein paar Rennen, wenn er sein erstes Podium holt. Nein. Ja, aber hier trotzdem Lob an ihn so. Und ich glaube, der wird noch auf sich aufmerksam machen. Und ja, jetzt sind wir durch mit dem Rennwochenende von Baku. Wir müssen allerdings noch ein Thema besprechen. Wir haben ja auch so ein bisschen immer den Gaming-Faktor im Blick, was mit F1-24, dem offiziellen Game, der F1-Manager gibt es ja auch. Und wir wollen dieses Thema mal so ein bisschen aufgreifen, weil jetzt eine News rauskam im Laufe der letzten Woche. Und zwar geht es dabei um das offizielle Formel-1-Spiel F1-24, was wirklich stark rückläufige Verkaufszahlen hat. Haben auch mittlerweile mehrere Quellen berichtet. Und ja, da besteht die Problematik, dass angeblich eine Klausel im Vertrag gäbe. EA Sports hat ja aktuell, ist ja aktuell Publisher, Codemasters der Entwickler. Und ja, wenn eben eine gewisse Verkaufszahl nicht erreicht wird, dass die Lizenz abgegeben werden muss. Und ja, Marc, erstmal so, wie ist so dein Gedanke gewesen, als du das gelesen hast?
Ja, das, Angst kam mir da erstmal in den Kopf. Weil im Endeffekt, klar, EA ganz oft in der Kritik, wer selbst Gamer ist, wird nicht drum herum kommen, irgendwann mal ein Spiel von EA gezockt zu haben oder es zumindest mitbekommen zu haben. Mhm. Da wird sehr stark auf Monetarisierung gesetzt. Die wollen da immer noch irgendwie mehr Geld aus dem Spiel rauspressen. Sind natürlich auch eins der größten Entwickler- und Publisher-Studios der Welt, ne? Also ist auf jeden Fall einer der Branchenführer und ja, steht oft in der Kritik. Andererseits muss man jetzt auch sagen, sie haben ja einfach Codemasters aufgekauft. Sie haben ja nicht die Lizenz gekauft und haben dann angefangen, selbst ein Spiel zu machen, sondern sie haben quasi das Studio, bei dem die Lizenz lag, haben die aufgekauft mitsamt der Lizenz. Und das ist dann wieder was anderes. Bei Codemaster wiederum, finde ich, hat eher einen guten Ruf gehabt über die letzten Jahre.
Stimmt, ja.
Die machen sehr, sehr gute Rennspiele, nicht nur Formel 1. Die machen auch zur WRC, also zur Rallye machen die auch Spiele. Ich weiß gar nicht, was machen sie noch? Die hatten...
Ja, die hatten noch diese Grid-Racing-Reihe eine Zeit lang.
Stimmt, so ein bisschen casual-mäßig mehr in die Richtung, weil Formel 1 ja schon eher Simulation ist. Ja, aber... Sehr, sehr gutes Entwicklerstudio, sehr, sehr gut, was
Rennspiele angeht. War die Dirt-Reihe auch nicht von Codemasters, meine ich?
Genau, ja, Rally. Genau, das ist ja Rally WRC, ja. Mhm. Genau, deswegen, ja, wenn die Lizenz jetzt an ein anderes Entwicklerstudio geht, dann habe ich Angst, dass das Spiel in der Qualität abfallen wird. Dann ist man vielleicht so Mikrotransaktionen los und auch dieses Ganze mit dem, dass man immer einen Season Pass hat und diese Online-Modi. Brauche ich für Formel 1 nicht. Ich will in irgendwelchen Ligen das Ganze online fahren können oder wenn wir beide mal eine Koop-Saison machen wollen oder irgendwie mal aus Spaß fahren, dass das halt immer mal geht. Aber ja, und dann halt die Singleplayer-Inhalte. Ich brauche da nicht irgendwelche Season-Passes und Fan-Zones oder was da jetzt drin ist. Das ganze F1 World ist auch viel zu viel. Das ist so, keine Ahnung, da muss man ja...
aufgebauscht. Ich muss extra in die F1 World rein, wenn ich nur mal eine einfache Lobby unter Freunden online eröffnen will oder einfach ins Zeitfahren. Das sind aber Dinge, finde ich, die kann man relativ schnell lösen. Man gewöhnt sich dann auch an die Menübedienung und finde ich jetzt prinzipiell auch kein Problem. Klar, du sagst hier mit diesem ganzen, was weiß ich hier, Podiums, Pass, sonst was hier, da kriegst du einen neuen Rennanzug. Muss man aber sagen, das war in der Codemasters auch schon drin. Ne? Ja. Also das ist kein reines Problem, wo das Studio dann eben zu EA gewandert ist. Und was man auch sagen muss, die Entwicklung von der F1-Reihe unter EA, klar, F1-22, wir haben alle gemeckert, muss man sagen. Aber ich finde, danach hat man durchaus auf die Fans gehört.
Ja, auf jeden Fall. Also F1-22 war wirklich... sag ich jetzt mal, aus den letzten Seit ich es wirklich viel spiele aus den letzten 7, 8 Jahren, war es mit Abstand das schlechteste Spiel. Muss man ehrlich so sagen, finde ich.
Die Fahrphysik aber, war halt auch einfach nichts. Und das macht halt nicht nur so ganz drumherum, auch das wirklich auf der Strecke war da schwach.
Ja, und am Anfang war ja auch alles verbuggt und das konnte man ja kaum spielen und so. Deswegen, das war wirklich gar nichts. Aber die letzten beiden Jahre, und ich finde auch das Aktuelle, finde ich jetzt auf der Strecke, finde ich grandios. Also macht Spaß. Ja. Wahrscheinlich, klar, ältere Spiele hatten wir immer ein bisschen besser in Erinnerung, als sie eigentlich waren. Deswegen würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich das beste Formel-1-Spiel, was ich je gespielt habe. Würde ich jetzt so behaupten einfach. Ich fand zwar F1 2020 und 2021 auch beide sehr gut. Aber wahrscheinlich, wenn man sie jetzt so direkt aneinander legt, ne, die Technik wird immer besser, alles wird immer ein bisschen realistischer und ein bisschen besser im Trend. Deswegen würde ich sagen, das aktuelle Spiel ist schon, so gut war es noch nie. Aber der Hype ist, glaube ich, so ein bisschen rum. Weil unter Corona hatten die Spiele einen ganz, ganz großen Hype, weil die Formel-1-Fahrer halt selbst auf Twitch online gegangen sind und das Ding gezockt haben. Ja. Und ich glaube, dieser Hype, der ist jetzt abgeflacht, der ist jetzt vorbei. Und deswegen sind wahrscheinlich die Verkaufszahlen auch rückläufig. Also das wäre jetzt so der größte Faktor, den ich da sehe.
Ja, ist halt die Frage, ne, ob, also die Qualität kann nicht wirklich ein Argument sein, ne, für die rückläufigen Verkaufszahlen, weil ich finde, die ist vollkommen in Ordnung. Und man kann jetzt ja auch keine Hardcore-Simulation bringen, weil das ist ja dann nochmal mehr Nische. Man muss ja wirklich ein Spiel machen, auch für den Mainstream, aber du kannst das Spiel ja auch so detailliert einstellen, dass du wirklich simulationslastig fährst oder eben arcade-lastig. Also das spricht einen wirklich breiten Markt an. Das Game.
Genau, also ich würde nämlich sagen, also es ist eine Hardcore-Simulation, wenn du es... Also
mit den richtigen Einstellungen kannst du sicherlich sehr tief reingehen, ja.
Genau, also du machst dein Setup selbst, du spürst wirklich die kleinsten Veränderungen. Das wird im E-Sport ganz oben gefahren, also das ist eine vollwertige Simulation. Aber wie du gesagt hast, holt einen mit den richtigen Fahrhilfen und Einstellungen auch einfach direkt von null aus ab. Man muss quasi nichts können, um mit dem Spiel erstmal Spaß zu haben ein bisschen.
Ja, deswegen, und so gesehen spricht es einen breiten Markt an. Es gibt genügend Spielmodi, auch für, was weiß ich weiß nicht, ob es den dieses Jahr noch gibt, aber so diesen Modus, wo dann der Letzte ausscheidet oder was weiß ich, nach einer Runde oder so ein bisschen, wo man so ein bisschen in diese, ins Online-Gaming so ein bisschen arkadig reingegangen ist. Aber klar, so Leute werden dann auch bedient, also, und man muss das ja nicht zocken, sag ich mal. Also es gibt wirklich vielfältige Spielmodi, dann gab es letztes Jahr noch hier den Story-Modus, aber auch so jetzt ohne Story-Modus hast du einen Mighty-Modus, ne, wo du eine Solo-Karriere, wo du ein eigenes Team machst mit einem eigenen Fahrer. Also es gibt so viel Dinge, die du machen kannst. Also ich würde nicht sagen, ne, am Umfang, an der Qualität liegt es nicht. Ein großer Punkt ist natürlich so, glaube ich, in den Augen der Leute so dieses, ja, die EA-Sports-Problematik, ne?
Ja.
Wo sich dann die Frage stellt, ja, was kann EA dafür? Ich meine, du bist ja wirklich kein Fan von EA Sports und kein Fan davon gewesen, dass das Spiel an EA Sports dann geht als Publisher. Ne? Aber auch da hatten wir schon die Woche eine schöne Diskussion drum, dass man jetzt nicht sagen kann, dass EA kein Herz für Sportspiele hat. Ne? Ich gebe mal das aktuelles Beispiel. Du zockst ja auch das neue EA College Football oder wie es heißt, ne? Wo ja auch mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich auch mal sagen, dass da sieht man auch, klar, das ist natürlich jetzt eher so am amerikanischen Markt platziert, aber selbst für jemanden wie mich, klar, ich finde American Football ganz cool, aber ich habe jetzt nicht wirklich Ahnung von College Football. Habe aber gedacht, komm, ich schau mal rein und habe da jetzt so eine kleine Sucht entwickelt zu dem Spiel, muss ich sagen. Also EA catcht einen da, hat da coole Gameplay-Mechaniken geschaffen, also auch so ein halbes Management-Spiel draus gemacht und mit viel Liebe zum Detail da alle Colleges reingebracht mit den jeweiligen Ritualen und so. Und du bist ja auch großer FIFA oder wie es jetzt heißt, wie heißt es denn?
EA Sports?
Ja. EAFC, ja, genau. Und ja, da ist ja auch, also ist ja auch oft in der Kritik, ne? Aber muss man ja trotzdem auch sagen, was da alles in dem Spiel drin ist, das ist schon beachtlich, trotz allem.
Ja, allein die Lizenzen dann, ich hatte dir so ein Beispiel genannt, dass man ja teilweise auch immer mehr Originalstadien drin hat. Ich glaube, in England gibt es mittlerweile in Liga 1 alle, in Liga 2 gibt es von 20 Stadien 18 oder so. Und dann noch die Original-TV-Grafiken in Deutschland, in Spanien, in Frankreich, in England. Und das sind halt alles Sachen, das ist schon gut. Und du hast ein riesen Lizenz-Package und das wird auch ordentlich kosten, ne, dass die eben diese Lizenzen haben. Gameplay-technisch, ich finde persönlich immer Verbesserungen, manchmal natürlich auch Verschlechterungen, weil einem gewisse Features eben mehr gefallen, vielleicht die es früher gab. Das ist aber auch oft so die Problematik bei einem Spiel, was du jedes Jahr rausbringst, kannst du das Rad nicht neu erfinden. Und ich glaube, das müssen viele Leute akzeptieren. Ich bin jetzt allerdings auch nicht mehr so der Hardcore-EAFC. Also ich zock's schon viel, aber ich bin da kein Pro-Gamer drin oder so. Und Ultimate Team zocke ich immer nur so ein, zwei Monate, sag ich mal. Weil ich einfach auch nicht die Zeit dafür habe, mich so intensiv damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, ein Spiel, was viel online gespielt wird, da wird es immer irgendwelche Kniffe geben, welcher Angriff geht am besten und so. Oder irgendwas wird sich immer rauskristallisieren, was ist da die beste Aufstellung. Also ich glaube, das lässt sich schwierig verhindern bei Spielen, dass du da keine Bugs hast oder keine Sachen, die dann jeder macht, weißt du, gerade im Online-Gaming. Also, das hast du eigentlich überall so, ne?
Ja.
Genauso diese Monetarisierung nochmal ganz kurz. Denk mir nur an 2K Sports. Die NBA 2K-Reihe ist ja auch, ja, das ist ja fast schon eine Spielothek geworden.
Ja, da ist es sogar, das ist wahrscheinlich vielen gar nicht so bewusst, weil das ja in Deutschland eher ein Nischenmarkt dafür ist quasi, aber ich habe das jahrelang sehr, sehr viel gespielt, teilweise auch sehr, sehr exzessiv, sage ich jetzt mal, und auch kompetitiv, bin da aber komplett von weg, weil das ist tatsächlich nochmal eine ganze Ecke schlimmer als FIFA. Also hier wird sich immer über FIFA beschwert, aber NBA 2K ist wirklich nochmal deutlich extremer. Von daher, das ist der Trend insgesamt am Markt. Das ist nicht EA Sports oder EA, die das machen. Man hat ja auch gesehen in manchen anderen Sachen, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, weil ich Star Wars ganz gerne mag. Sie haben ja auch Star Wars Spiele gemacht und sind da auch ein bisschen auf die Schnauze gefallen mit Mikrotransaktionen und so. Bei Star Wars Battlefront 2 war das der Fall. Sind dann aber zurückgerudert und haben da auch wirklich Singleplayer-Spiele ohne Mikrotransaktionen, ohne Online-Zwang. Einfach nur leg das Ding ein, spielt Singleplayer die Story durch und sei damit fertig und du kriegst das, was du gekauft hast. Und die Spiele waren erfolgreich dann plötzlich. Das heißt, da hat EA auch so ein bisschen aus den Fehlern gelernt. Aber ja, bei Sportspielen ist der Trend nun mal, du willst das immer online spielen, du willst irgendeinen Spielmodus haben, wo du Packs ziehen kannst, wo du neue Spieler kriegst. Ist in dem neuen College-Football-Spiel auch drin. Das ist einfach irgendwie so das Ding. Und deswegen ist das auch in Formel 1 drin. Und da ist es aber ja nicht so schlimm, muss man sagen. Ne? Da ist es also ist nicht auf dem Level, wie es bei FIFA ist. Dass man irgendwelche Packs zieht und Fahrer oder Rennstrecken noch freischalten muss oder sowas.
Zumal ich jetzt nicht wüsste, dass man jetzt echt Geld in F1 pumpen könnte, um besser zu werden, oder?
Ja, du könntest dieses F1 World Auto, was du da hast, das levelst du ja auf mit diesen Teilen.
Okay,
wenn du jetzt wirklich einfach in so random Lobbys oder halt Ranked Lobbys fährst, dann fährst du immer mit diesem Auto und das musst du dann verbessern und das würde schneller gehen, wenn du dir diesen Season Pass mit dem Echtgeld kaufst.
Ah, okay, gut.
Aber ja, also das ist aber dadurch, glaube ich, dass sich die Community, die das ernsthaft spielt, organisiert sich so wie ich das auch mache, organisiert sich selbst auf Discord-Servern, hat eigene Stewards, weil das Spiel ja nicht jede Strafe perfekt erkennt. Eigene Stewards, die Strafen aussprechen können und nur dann, wenn du auch in der Liga bist und viele Rennen hast, hast du so eine gewisse Verantwortlichkeit, dass du sauber fährst. Wenn ich jetzt mit random Leuten in der Lobby bin und keine Ahnung, einer dreht mich da und ich bin sauer und dann schieße ich den ab, so weil ich genau weiß, in der nächsten Lobby spiele ich wieder gegen andere random Gegner. Ja, deswegen, das funktioniert halt bei Formel 1 nicht so. Ja, deswegen glaube ich, die Community organisiert sich da eh größtenteils selbst, diejenigen, die das wirklich wollen. Und aber um auf die Verkaufszahlen zurückzukommen, ich glaube halt wirklich, es ist so ein bisschen eine Übersättigung Es ist ein Sportspiel, dadurch kommt es jedes Jahr wieder raus. Bei Formel 1, glaube ich, ja, ist der Markt noch nicht groß genug, so wie bei FIFA, dass man sagt, so ja, auch wenn das jedes Jahr rauskommt, das kaufen immer genug Leute, weil auch bei FIFA gibt es ja einige, die kaufen das dann nicht jedes Jahr und brauchen nicht immer das Neueste. Die hat man bei Formel 1 dann sicherlich auch, und diejenigen, die so wie wir das sind, die das wirklich jedes Jahr kaufen, weiß ich nicht, vielleicht haben sie sich auch ein bisschen selbst, wie nennt man es, kannibalisiert, dadurch, dass sie auch noch den Manager rausgebracht haben und sich da vielleicht selbst die Zielgruppe ein bisschen weggenommen haben auch, weil dann manche Leute vielleicht sagen, ah, ich fand den Manager ganz cool, dann brauche ich mir ja das andere Spiel nicht kaufen oder umgekehrt. Und sich so ein bisschen selbst auch die Käufer weggenommen dadurch, kann auch sein, weil kann man jetzt auch die Frage aufmachen, braucht es jedes Jahr ein neues Formel-1-Manager-Spiel, wenn wir jedes Jahr schon ein neues, normales Formel-1-Racing-Game haben?
Ja, ist halt bei so Spielen, wo es immer um verschiedene Saisons geht, wo du ja prinzipiell immer neue Daten hast, neue Teams, Fahrer, Zusammenstellungen und alles, weißt du, ist ein bisschen schwierig, auf welche Jahre verzichtet man dann.
Und das stimmt, da hast du recht.
Muss aber auch sagen, so, wir sind jetzt hier auch so ein bisschen im deutschen Markt, und man muss einfach so sagen, die Formel 1, auch dadurch, dass sie eben nicht im Free-TV kommt oder eben nur, glaube ich, an 7 Wochenenden pro Saison, ist der Markt hier in Deutschland auch nicht so groß. Ja, das darf man nicht unterschätzen, das ist eine Nische.
Das sollte man, ja, wirklich, die Formel 1 global gesehen absolut im Aufwärtstrend. Aber ja, stimmt, in Deutschland, was auch jetzt so, wenn man sich Europa anguckt,
und wahrscheinlich ist ja auch ein großer Gamermarkt.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Darf man nicht vergessen.
Genau, das wollte ich gerade sagen, was im Europa-Vergleich gesehen der größte Markt für Gaming ist. Deshalb, ja, ist wahrscheinlich schwierig. Ich glaube halt an sich, das ist so diese Kombination aus Formel 1 eher so in Europa zu Hause, da Deutschland und wahrscheinlich Großbritannien, die beiden Märkte würde ich da jetzt als größten Markt für Games ansehen. Aber auch, also ich kann es auch aus Erfahrung sagen, in der E-Sport-Liga, in der ich unterwegs bin, bin ich jetzt aktuell in dem Tier, also in der Liga, in der ich fahre, wir haben da halt mehrere Ligen, bin ich der einzige Deutsche im Fahrerfeld von 30, 40 Fahrern. Wir haben halt 20 Fahrer in den Teams, und dann haben wir ganz viele Reservefahrer, weil nicht jeder immer kann, sodass jeder mal fahren darf, mehr oder weniger. Aber ich bin da wirklich aus über 30 Leuten der einzige Deutsche.
Ja, das zeigt es doch schon gut auf, ja.
Ja, und ich kenne da jetzt auch in den anderen Ligen, also die kann ich an einer Hand abzählen, die da wirklich auf diesem Discord-Server als aktive Fahrer. Wir haben momentan 5 Ligen aktiv, und ja, kann man sich ja dann ausrechnen, das sind weit über 100 Leute. Und ja, das sind keine 5 Deutschen dabei. Ja. So, das zeigt es, glaube ich, ganz gut, dass das in Deutschland irgendwie gar nicht so die Abnehmer findet. Es sind viele, viele Briten, der absolute Großteil, Großbritannien. In Polen tatsächlich sehr groß und sonst echt bunt über Europa verteilt. Durch die Zeitzonen können wir jetzt oft nicht mit Amerikanern oder Asiaten zusammenfahren. Deswegen habe ich da jetzt keinen Einblick. Rein, wie viele da das Game zocken. Aber ich glaube, der deutsche Markt nimmt es einfach nicht so an irgendwie.
Ja, deswegen ist halt, wie gut eben die Sportart ist und das Fantum, desto mehr Spiele kannst du halt verkaufen, und das ist in Deutschland wirklich nicht so groß, wie das man das manchmal denkt. Wir sind in unserer Formel-1-Bubble drin, wir kennen viele, die Interesse haben, aber trotzdem aufs Land gesehen, auf Deutschland gesehen, oder im Vergleich mit anderen Sportarten ist das dann doch eine eher kleine Gruppe. Stimmt. Ich denke, so eine Mischung aus allem macht es dann wirklich aus mit dieser Übersättigung. Und von daher, ich meine, ich hab meinen Spaß mit dem Spiel, habe jetzt aber auch schon mehrere Wochen nicht gefahren. Nächste Woche kommt dann EAFC raus. Bekommen sie da mein Geld. Und ja, von daher, also, ja, könnt ihr uns gerne mal auch eure Meinung zu sagen, was F1-24, die Thematik E-Sports und alles angeht, oder Formel 1 generell auf dem Videomarkt, Videospielmarktsektor angeht. Er wird uns sehr, sehr interessieren. Und ja, vielleicht können wir dann auch mal ein paar Stimmen von euch demnächst in einer größeren Gaming-Folge vielleicht mal behandeln. Und ja, war dann doch ein spannendes Thema nochmal so zum Ende. Schön, dass wir auch mal wieder ein bisschen Gaming mit reingebracht haben hier. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wann ist Singapur? In 2 Wochen?
Ich weiß gar nicht. Ich hatte fast schon nächste Woche im Kopf, aber ich glaube in 2 Wochen.
Guck mal hier in den Plan rein.
Nee, ist jetzt am Wochenende schon.
Eieiei. Oh, das geht ja jetzt wieder Schlag auf Schlag. Aber ist kein Sprintwochenende, denn das ist danach in den USA.
Genau, aber so sehr Schlag auf Schlag geht's nicht, weil nach Singapur haben wir dann die...
Ach, da ist ja diese Mini-Herbstpause sozusagen.
Ja, genau. So ein bisschen, ja, so mini ist sie leider gar nicht. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4 Wochen.
Oh, heftig.
Oh. Ja, das sind 3 Wochenenden ohne Formel 1 dann zwischen Singapur und Austin. Ei, ei, ei. Von daher, ja, nochmal Singapur sich gönnen und dann haben wir erstmal wieder Pause von der Formel 1.
Alles klar. Ja gut, aber dann hören wir uns ja direkt in einer Woche wieder und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, euer Manu
und euer Marc.